Ich glaube, dass die Bremer Brücke so wichtig für den Verein ist, dass man einfach immer sich wieder vor Augen halten muss, was das für eine Anziehungskraft hat, was diese Bremer Brücke auch für eine Identifikationsmöglichkeit für jeden Osnabrücker und für jede Osnabrückerin ist.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Brückengeflüster, die 155. Folge, also fast eine Schnapszahl und ein kleines irgendwie Mitteljubiläum. Und dafür haben wir uns zwei ganz spannende Gäste heute eingeladen, nämlich einmal Thomas Kessen, Mitglied und stellvertretender Abteilungsleiter der Fanabteilung des VfL Osnabrück und Sprecher des Deutschen Fandachverbandes, unsere Kurve.
Moin, hallo.
Hallo, schön, dass du da bist. Das ist dein Debüt heute zum ersten Mal hier live im Podcast. Da werden wir gleich drüber sprechen. Du warst schon ein paar Mal zu Gast, aber heute zum ersten Mal bei uns im Studio. Ja, und neben dir Philipp Schippmann, spielender Co-Trainer beim SV Wissingen, erste Kreisklasse Süd und regelmäßig in der Ostkurve, seit neuestem jetzt auch ohne Dach, aber auch auswärts viel unterwegs. Auch an dich ein herzliches Willkommen im Podcast Brückengeflüster.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke.
Ja, und Benny, spielender Co-Trainer, das ist eine Position, die dir sehr sympathisch ist. Die füllst Voll. Du nämlich auch aus. Und zwar nicht nur hier im Brückengeflüster heute, sondern, genau. auch, sondern auch beim SV Rasensport. Ja, heute aber auch an meiner Seite. Auch an dich ein herzliches Willkommen. Und wir wollen sprechen mit unseren Gästen heute über die englische Woche, die vergangenen Spiele, das 1:1 unter anderem gegen Saarbrücken am Wochenende im Stadion und auch natürlich vorausschauen auf das Spiel in Rostock, wo wir zusammen dann hinfahren werden.
So sieht's aus. Darf ich ganz am Anfang reinschmeißen ein Bonmot, das in der Saarbrücker Zeitung stand?
Richtig.
Das ja auch ein Thema ist, über das wir heute sprechen und auch im Treffpunkt ja schon erwähnt worden ist. Vielleicht hat es der eine oder andere gelesen. Die haben nämlich geschrieben, man stelle sich vor, der erste FC Saarbrücken wäre aus der zweiten Liga abgestiegen und läge nach 11 Spieltagen wieder am Ende der Tabelle. Die Stimmung rund um den Ludwigspark, also den ihr Stadion, wäre wahrscheinlich beängstigend. Nicht so beim VfL Osnabrück. 13.500 Lila-Weiße unter den 14.200 Zuschauern, waren es wirklich 700 Saarbrücker, aber okay, an der Bremer Brücke feuerten auch am Samstag ihre Mannschaft 95 Minuten lang an. Bedingungslos positiv. Einfach mal wirken lassen und vielleicht aber auch gleichzeitig die Frage in den Raum gestellt, auch an euch. Ey, wen haben wir denn da eigentlich nebenher laufen, dass wir das machen? Das ist ja schon Wahnsinn, oder nicht?
Ja gut, also dass man als Fußballfan und vielleicht auch in Osnabrück nochmal im Besonderen nicht so ganz knusper ist an der einen oder anderen Stelle, ich glaube, das wissen wir alle irgendwo. Nein, aber es zeigt ja auch, dass der VfL ein besonderer Verein ist und dass es hier eben nicht so ist, wie es überall in Fußball-Deutschland ist, sondern hier kannst du halt auch ohne Dach und als Tabellenletzter nach einem Abstieg trotzdem noch vernünftig miteinander umgehen und ja, hier und da mal ein klares Wort sprechen, wenn so ein Spiel gegen einen Aufsteiger aus Cottbus 2:5 verloren geht, aber eben auch anerkennen und sehen, wenn die Mannschaft dann doch irgendwo sich reinhaut, was versucht, was probiert, ein Trainerwechsel ja anscheinend auch zum Erfolg führt so langsam und dass da sehr differenziert drauf geguckt wird und nicht so eine Empörungsmaschinerie direkt losgeht wie an anderen Standorten. Ich glaube, das macht den VfL, das macht Osnabrück schon recht besonders.
Philipp, wie hast du denn wahrgenommen am Samstag? Du warst in der Ostkurve, ne? Ich war diesmal auch privat da, habe mir das Spiel angeschaut und man hat nicht das Gefühl gehabt, ja, da ist jetzt der Tabellenletzte und man hat hier schlechte Stimmung, sondern es ist schon das, was Thomas gerade sagte, ne? Dieses Differenzierte, was die Fans gerade auch haben.
Sehe ich ganz genauso. Also absolut Wahnsinn, was auch unter der Woche da in München wieder los war, dass da 700 Verrückte an einem Mittwochabend nach München reisen. In Bielefeld waren es, glaube ich, mehrere Tausend und auch an der Bremer Brücke. Ne? Das ist wirklich da müssen wir vielleicht gleich mal, das kann man nur immer wieder hervorheben, was der VfL für eine Anziehungskraft hat und was vor allem auch die Bremer Brücke für eine Anziehungskraft hat, dass es nicht nur auswärts ein wirklich wahnsinniger Support ist, sondern jede zweite Woche wirklich an der Brücke alles dafür gegeben wird, dass dieses Worst-Case-Szenario, über das wir jetzt vor unserem Gespräch schon gesprochen hatten, nicht eintritt und wir uns da unten so langsam rauskämpfen. Das geschieht von den Rängen auch und das hatte ich heute in Vorbereitung auf das Gespräch auch das erste Mal, dass man das auch auf den Rasen gesehen hat. Ich fand gegen Saarbrücken die Leistung wirklich sehr, sehr ordentlich, gegen Bielefeld in Ordnung, gegen München in Ordnung, sodass das nicht nur von den Fans scheinbar mitgetragen wird, sondern auch aus der Mannschaft zu kommen scheint.
vor allem ja die ersten 30 Minuten gut gegen Saarbrücken jetzt. Was würdet denn ihr sagen, was kam denn von den Rängen schon als Vorabversprechen, sage ich jetzt mal? Und inwiefern hat es aber auch, war es auch wichtig, dass die Mannschaft halt auch den Funken entzündet, damit die Zuschauer direkt mitgehen? Weil, also ich hatte am Samstag tatsächlich das Gefühl, es ist beides.
Ja, alle Beteiligten haben ja auch Bock. Also alle Beteiligten wissen, worum es geht, dass es gerade jetzt nicht irgendwie easy peasy ist, sondern dass jetzt halt geliefert werden muss, dass das keine einfache Situation ist. Aber so wie man halt, glaube ich, mittlerweile sehen kann, dass die Mannschaft tatsächlich daran arbeitet unter neuem Trainer und da jetzt auch irgendwo ja einen Fuß an Boden kriegt, so sind es halt auch die Fans, denen da vollkommen bewusst ist, okay, jetzt bringt es nichts hier rumzumäkeln, auszupfeifen und so, sondern jetzt geht es darum, die Mannschaft zu unterstützen. Und da ist dann ja, sind wir als VfL Osnabrück mit der Bremer Brücke gesegnet, weil in dem Moment, wo da irgendein Abwehrspieler mal eine gute Grätsche auspackt, dann ist ja das ganze Stadion direkt da und steht und das überträgt sich wiederum auf die Spieler und dann geht's los. Und ja, also das war die stärkste Saisonleistung, glaube ich, jetzt am Wochenende. Gut, man hat es da ein bisschen schwer, als man sich dann auch noch gegen den Schiri zur Wehr setzen musste. Der hatte da, glaube ich, ein Problem mit. Aber ansonsten war es ja wirklich eigentlich ein perfekter Fußballnachmittag, bis auf die zwei Punkte, die wir haben liegen lassen.
Thomas, jetzt haben wir viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die wahrscheinlich auch nicht so in der Fanszene organisiert sind, wie du es bist. Erklär doch mal auch vielleicht denen, wie ist das? Ihr habt regelmäßige Treffen, ich glaube, ihr habt auch von der Fanabteilung euch jetzt getroffen. Wie wirkt ihr so in die Szene rein und wie ist aktuell die Stimmung und wie bespricht man sich dann vorher und sagt, komm, ja, so und so müssen wir jetzt auch als Fans reagieren oder ist da vieles, was dann eher vom Rasen kommt, wie man so schön sagt, auf dem Rasen muss das auch passieren und sich dann auf die Ränge übertragen oder wie muss man sich das so vorstellen für jemanden, der jetzt nicht da so tief drin steckt?
Also
wie
immer, vielleicht? Immer donnerstags treffen sich dann die Spitzen des Stadions und ratschlagen, wie sie das Spiel dann... Nein, das ist natürlich Quatsch, um Gottes Willen. Ganz viel kommt
natürlich... Mit Absprache mit der Mannschaft oder ohne?
Sowohl als auch, sowohl
dann,
als auch.
Wenn ihr dann noch die Sportwett mit reinnimmt,
die sehen wir ja kritisch, das ist ein anderes Thema. Nein, also Spaß beiseite. Letztlich ist es so, ja natürlich, egal ob Fanabteilung, Ultragruppe, Fanclub, was auch immer, dass man sich trifft, dass man sich austauscht, das gibt's immer. Da geht's aber dann vor allem um Organisatorisches, Administratives. Gerade wir als Fanabteilung, die wir auch viel in den Verein wirken und da ja auch unterschiedlich in unterschiedlichen Ämtern vertreten sind etc. Ja, da muss einfach geplant werden, gemacht werden, gearbeitet werden. Das hat aber nichts damit zu tun. Also wir planen jetzt nicht die Stimmung im Stadion, um das mal ganz klar zu sagen. Wie Ultraszene daran geht, das muss man ehrlicherweise dann Ultras fragen, da habe ich jetzt kein Mandat für. Aber auch da ist es jetzt nicht unbedingt so, dass, ja, wie gerade gesagt, so der Fanrat tagt dann donnerstags und bespricht den Spieltag. Mhm. Ganz viel kommt halt daraus, ja, wie man es halt auch im Bekanntenkreis hat, in den Fanclubs hat, dass man einfach miteinander spricht, dass sich da so ein Feeling entwickelt und dass das dann sich Bahn bricht. Und wenn man dann merkt, boah, ich habe so das Gefühl, heute mal Gas geben und dann könnte das hier was werden, dann stehst du in der Kurve und dann merkst du, oh, die 4000 um mich herum, denen geht das genauso. Dann ist das ein Selbstläufer, so, dann trägt sich das, dann befeuert sich das gegenseitig und dann bist du an der Bremer Brücke.
Philipp, wie bist du denn eigentlich organisiert? Bist du in irgendeinem Fanclub Mitglied oder bist du einfach nur ganz normal irgendwann von dem Brückenvirus erfasst worden? Wann warst du das erste Mal da?
Ich glaube, mein erstes Mal an der Bremer Brücke wird gegen Wattenscheid 09 damals noch in der Regionalliga gewesen sein. Knapp vor 20 Jahren, denke ich mal. Können wir nachreichen im Zweifel. ich bin nicht organisiert. Ich gehe immer, wenn es möglich ist, ins Stadion. War jetzt die letzten Jahre aufgrund eines Studiums in einer anderen Stadt leider immer seltener an der Brücke. Jetzt, seitdem ich wieder in Osnabrück zurück bin, versuche ich schon, jedes Spiel zu sehen, alles auswärts zu fahren, was so möglich ist. Sehe das ähnlich wie Thomas, die Fans an der Bremer Brücke sind sehr sensibel für solche Situationen und brauchen da gar nicht den Anschub, den man manchmal erwartet, sondern die Fans erkennen, glaube ich, schon sehr, sehr schnell, in welcher Situation sich der Verein befindet und ja, was für Folgen das mit sich tragen würde, wenn man da jetzt das zweite Mal in Folge beispielsweise absteigen würde. Dementsprechend muss die Stimmung an der Bremer Brücke, glaube ich, nie künstlich entzündet werden, sondern da sind die 11 Akteure auf dem Rasen plus Trainer plus Kader für zuständig. Und auch da habe ich das Gefühl, dass da verstanden wurde, wie sensibel und fragil diese Situation jetzt gerade ist. Und wenn ich mir die Torwartentscheidung beispielsweise vor dem 60-Spiel anschaue und im Nachgang Pit Reimers darüber sprechen höre, dass er versucht, Impulse zu setzen, um dieses übergeordnete Ziel zu erreichen, dann macht mir das schon Mut, wenn ich auf die nächsten Wochen schaue, dass zumindest von der Seite alles dafür getan wird, dass unser VfL so erhalten bleibt, wie er gerade ist. Und von Fanseite wird genau das Gleiche getan.
Bevor wir da vielleicht auch gleich nochmal einsteigen auf die personellen Veränderungen, auf die taktischen Veränderungen, auf das, was er vielleicht auch mit reingebracht hat, jetzt Reimers nach dem Trainerwechsel, nochmal zurück kurz. Denn ihr habt jetzt gerade von dieser guten Stimmung gesprochen, die man auch wieder wahrgenommen hat. Aber zwischendurch hat es auch schon mal geknallt, ne, Thomas? Nach dem Cottbus-Spiel und in Wiesbaden war Stimmung dann doch ein bisschen anders.
Ja, also wenn man gegen einen Aufsteiger aus Cottbus zu Hause 2-5 verliert und einfach eine bodenlose Leistung abliefert, ich glaube, dann darf man sich als Mannschaft auch mal von den Fans ein, zwei Takte sagen lassen. Denn das war einfach... Also das war schon bodenlos. Wiesbaden, ja, das war natürlich diese unangenehme Situation. Erstes Spiel nach Trainerwechsel, aber ich glaube, 2 Tage vorher ist Reimers auch erst gekommen. Was willst du da groß an den Pulsen setzen? Ich bilde mir ein, auch da schon ein leichtes Aufbäumen gesehen zu haben, aber dann war ja auch der Platzverweis, der auch alles irgendwie so ein bisschen aus dem Tritt gebracht hat und dann direkt mit 2 Gegentoren ist man sofort zusammengebrochen. Das war ja auch in Bielefeld, würde ich sagen, war es ja auch ähnlich. Eigentlich hat man gut abgeliefert, um dann doch mit dem Gegentor komplett zusammenzubrechen, mehr oder weniger. Naja, und in solchen Situationen, wenn es halt wirklich das ganze Spiel über bodenlos ist und man sich denkt, sag mal, habt ihr verstanden, was euer Beruf ist, dann darf man auch genau diese Frage nach dem Spiel mal artikulieren. Aber natürlich auch irgendwo mit Augenmaß, weil wenn man dann von vornherein beim nächsten Spiel schon anfängt, die Spieler kommen auf den Rasen, werden sofort ausgepfiffen. Also kann sich ja mal jeder selber überlegen, wenn er morgens zur Arbeit kommt und wird erstmal runtergemacht, ob er dann noch Bock hat, irgendwie Höchstleistung zu bringen. Ich glaube nicht. Und ja, wie eingangs schon gesagt, ne, da ist dann Osnabrück ein sehr besonderer Standort, dass man genau dafür das Gespür hat, dass man durchaus mal berechtigt Kritik anbringt, aber eben auch sagt, konstruktiv nach vorne schauen, wie können wir jetzt weiter? Und gut, wir sind als Fans jetzt nicht unbedingt in der Lage, auf den Platz zu können. Du vielleicht, Philipp, also mein Ding wäre das jetzt nicht so. Ja gut, was bleibt uns dann? Dann bleibt uns halt das Anfeuern, das Supporten und das... Funktioniert ja auch ganz ordentlich.
Ist auch ganz spannend, wie sich die Zuschauerzahlen entwickeln, finde ich, weil die bleiben konstant auf 14.000 plus jetzt, obwohl du letzte Ende der dritten Liga bist. Vielleicht ein kleiner Einblick in so einen privaten Freundeskreis von mir. Da gibt es ein paar Leute, die das sind angefangen, das erste Mal an der Bremer Brücke beim 0-3 gegen Braunschweig. Ich sage mal so, es gibt bessere Starts. Und das zweite Spiel war dann tatsächlich das 2-5 gegen Cottbus. Ich habe dann tatsächlich schon zu denen gesagt, ihr dürft nicht mehr kommen, weil es liegt auf jeden Fall an euch. Jetzt waren sie aber wieder da und jetzt gab es zumindest schon mal einen Punkt beim 1-1 gegen Saarbrücken. Ich erzähle das aber auch deswegen, weil... offenbar ist es dann gar nicht so sehr entscheidend, wie die Spiele ausgehen. Offenbar hat dieses Stadion ja auch irgendwie so eine Magie, dass die Leute sagen, zwar verloren, aber irgendwie war es auch geil. Wir kommen auch wieder. Konkrete Frage, was glaubt ihr, wie groß ist denn der Anteil dieser Hütte an sich und auch dieses Flairs außenrum, dass man halt durch diesen Stadtteil auch läuft zum Stadion, gerade Flutlichtspiel, dann sieht man auch die Masten noch und so. Auch abseits von den 11, die dann letztlich spielen, ist das doch eine ganz besondere Geschichte, oder nicht?
Also Fußball ist ja viel mehr als Fußball, um das mal ganz klar zu sagen. Gerade jetzt beim VfL sehen wir ja, wie es läuft, wenn es mal nicht läuft. Mit letzter Saison schon Abstieg, jetzt wieder alles blöd. Ja, und trotzdem kommen die Leute ins Stadion, zum einen, weil der VfL geil ist, aber weil der VfL ja auch viel mehr ist als eben nur das Sportliche. Der VfL ist ganz viel Freundschaft, Soziales drumherum, ist sicherlich für manche auch sehen und gesehen werden, will ich gar nicht verhehlen, aber alles, was so auf den Tribünen abläuft, und damit meine ich, weiß Gott, nicht nur die Fankurve, das ist ja auch Teil des Fußballs, wenn nicht auch des sportlichen Teils, und das macht's ja aus, deswegen ist es wichtig, und ich glaube, dass die Zuschauerzahlen auch weiterhin so konstant hoch sind, liegt auch daran, dass der VfL aus der Corona-Zeit rausgekommen ist mit einem klaren Profil, dass man Ecken und Kanten hat und nicht wie vorher, dass man irgendwie aalglatt war, weil also wie willst du dich an was festhalten, das aalglatt ist, aber an Ecken und Kanten kannst du nicht festhalten, dann bleibst du auch. Das hat man mittlerweile verstanden und da ist man, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, beziehungsweise man erntet gerade auch schon ein Stück weit die Früchte dessen, was man da gesät hat, dass es eben schlecht läuft und die Leute trotzdem kommen und trotzdem dem VfL die Stange halten.
Philipp, was macht es denn für sich aus? Du hast jetzt so kräftig genickt, aber bist ja auch jemand, der, obwohl er eben woanders studiert hat, längere Zeit weg war, immer wieder diese Bindung nach Osnabrück hatte, auch wegen des VfL, so wie ich das verstanden habe, was du mir erzählt hast. Und ja, es auch so weit geht, dass man eben auch mal auswärts dann weite Fahrten sogar auf sich nimmt und nicht nur eben hier an der Bremer Brücke mit dabei ist.
Ja, also was Thomas gesagt hat, 100%. Ich sehe das ganz genauso. Der Verein hat eine absolute Anziehungskraft hier in der Region. Aber gleichzeitig ist uns als Osnabrücker und Osnabrückerin das Thema Stadion natürlich jetzt in den letzten Wochen omnipräsent gewesen. Wenn man sich überlegt, ja, dass dieses altehrwürdige Stadion, darüber jetzt gerade wirklich gesprochen wird, ob man es komplett abreißt und irgendwo neu baut, da kriege ich, wenn ich jetzt das so ausspreche, schon Gänsehaut. Ich glaube, dass die Bremer Brücke so wichtig für den Verein ist, dass man es kaum, ja, dass man es einfach immer sich wieder vor Augen halten muss, was das für eine Anziehungskraft hat, was diese Bremer Brücke auch für ein Identifikationsmöglichkeit für jeden Osnabrücker und für jede Osnabrückerin ist, dass wir da ja alles für tun sollten, dass wir dieses Stadion erhalten können, dass wir nicht auf der grünen Wiese anfangen neu zu bauen, sondern diese Strahlkraft, die der VfL und damit schwingt einmal immer einher, die Bremer Brücke auch hat, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, dass nicht nur der Verein, so wie Thomas es gerade so super beschrieben hat, mit Ecken und Kanten eine Anziehungskraft hat, sondern auch die Bremer Brücke ja auch Ecken und Kanten und überall unfertig und man hat immer das Gefühl, eigentlich müsstest du überall was machen, aber eigentlich ist es auch überall perfekt, genauso wie es ist, dass das genau das ist, was der VfL Osnabrück braucht.
Das hat er schön gesagt.
Das, ja. Auf jeden Fall. Aber du hast gesagt, es muss auch was gemacht werden und dafür benötigt es natürlich einiges an Geld und vor allem auch an öffentlicher Unterstützung und an öffentlichen Geldern dann. Thomas, du wirst wahrscheinlich dort auch häufiger angesprochen, auch in deinem Bekanntenkreis oder auch, ja, wenn du so unterwegs bist, jetzt in Köln, aber auch hier in Osnabrück, auf dieses Thema. Wie ist das denn, wie wird das denn gesehen, auch mit Blick auf die sportliche Lage aktuell? Denn immer mal wieder, wenn ich durch die Stadt laufe oder auf Leute treffe, für die, ich sage jetzt mal, ja, so ist nicht so unbedingt regelmäßig ins Stadion gehen, die sagen, braucht der VfL das dann überhaupt noch, wenn die gerade so schlecht spielen?
Ich glaube, man kann das ganz gut beantworten, wenn man sich vor Augen führt, wieso die Diskussion vor der Ratsentscheidung verlief. Man hat dann einmal, also es wurde öffentlich, es kostet irgendwie 66, 67 Millionen und dann wurde sich vor allem im Internet, auf Social Media, wurde sich dann groß empört und ich hatte auch den Eindruck, dass ich den einen oder anderen Kommentar, den ich gelesen habe, später in manchen Statements während der Ratssitzung nochmal rausgehört habe. Das ist das eine. Und das andere sind dann die Menschen, die tatsächlich ins Stadion gehen, die tatsächlich VfL-Fans sind und die genau das, was ja auch Philipp gerade schon ausgeführt hat, sehen oder auch fühlen, spüren, erleben, wie einzigartig dieses Stadion ist, wie wichtig dieses Stadion nicht nur für den VfL ist, sondern auch für die Stadt Osnabrück und die Menschen und auch darüber hinaus ist. Und das sind so diese zwei Welten, die da irgendwie aufeinander prallen. So auf der einen Seite hat man halt diejenigen, die sehr schnell dabei sind zu wettern und gerade jetzt natürlich auch dann nochmal ja, Oberwasser kriegen durch die sportliche Situation, so viel Geld für einen Viertligisten. Ja, okay, hast du dich schon mal mit der Sache beschäftigt? Nee, wahrscheinlich nicht. Und auf der anderen Seite sind dann diejenigen, die dann auch ja mit diesem gewissen Fingerspitzengefühl die Leistung oder auch mal Nichtleistung der Mannschaft begleiten und die durchaus wissen, ja, es ist gerade eine schwierige Situation. Sie ist aber losgelöst von dem Stadion, denn klar ist, das neue Stadion wird der VfL brauchen. Also was heißt das Neue? Die Sanierung der Bremer Brücke wird der VfL brauchen. Denn es wird ja selbst im Worst Case eines Viertliga-Abstiegs wird es ja niemals Anspruch des VfL sein, da dann die Klasse zu halten. Also wäre erstmal ein Minimalziel, muss man gerade sagen, ja, wenn man auf die Tabelle guckt. Aber natürlich ist der Anspruch des VfL Osnabrück, im Profifußball zu sein und auch im bundesweiten Profifußball zu sein. Und dann ist in der dritten Liga musst du dieses Stadion auch schon sanieren, in der zweiten Liga sowieso. Also das muss man weiter verfolgen und das darf man auf gar keinen Fall von kurzfristigem sportlichen Erfolg oder Misserfolg abhängig machen. Man kann es ja auch andersrum sehen. Wir spielen demnächst gegen Alemannia Aachen. Die waren ja mal vor 20 Jahren im Europapokal und dachten, dass sie jetzt für immer in Deutschland Spitze sind, haben sich erstmal ein neues Stadion gebaut. Da hat man sich ja auch von den kurzfristigen Begebenheiten leiten lassen und ist hart gelandet, um das mal so zu sagen. Und da ist, glaube ich, der VfL beraten mit so einer, wie soll ich sagen, gewissen niedersächsischen Sturheit, das jetzt mal sportlich auszuhalten, aber trotzdem stringent in der Sache weiterzuarbeiten.
Da mal in Aachen ist ein ganz gutes Beispiel, weil man einfach überdimensioniert geplant hat. Ne? Also ich kann mich noch daran erinnern, dass wir da in der dritten Liga mal hingefahren sind und dann gab es da irgendwie Show-Cooking-Stellen im VIP-Bereich. Also ne, VIP-Bereich in einem neuen Stadion ist ja eh schon so ein Ding, wo man sagt so, wow,
da ist ja auch nebenan ist ja auch direkt dieses Chio Aachen-Gedöns.
Ist das so?
Pferderennen und so. Ja, ja.
Ich habe nur noch dieses Parkhaus in Erinnerung, wo ich mir auch noch gedacht habe, wow, irgendwie mit Kunstrasenplatz oben drauf, weil keine Ahnung, ist auf jeden Fall alles wild da. Jedenfalls, den Fehler scheint man ja zumindest in Osnabrück nicht zu machen, weil hier ist gerade ein Feueralarm.
Ja, aber offensichtlich nicht bei uns im Haus, Gott sei Dank, würde ich mal sagen.
Das ist wahrscheinlich die Schließanlage. Okay, ich steige wieder ein mit. Diesen Fehler scheint man in Osnabrück ja ganz offensichtlich zumindest insofern nicht zu machen, weil man jetzt nicht irgendwie davon ausgeht, dass man irgendwie ein 25.000 Stadion irgendwie dahinstellen muss, sondern ja einigermaßen bei dem Rahmen bleibt, den man hat und den es vielleicht ja auch ausmacht, weil es ja vielleicht für Osnabrück auch gar nicht so unwichtig ist, dass es immer einigermaßen voll ist. Ich würde aber ganz gerne auch noch auf einen anderen Punkt, Thomas, den du gerade gesagt hast, und mit dir, Philipp, sprechen. Du hast vorhin auch schon gesagt, über diesen Worst-Case-Fall, über dieses Szenario hast du dir durchaus Gedanken gemacht. Vielleicht auch mit der Frage, Thomas hat jetzt erklärt, warum das Stadion gebraucht wird, aber könnte es nicht für so ein Stadtratsmitglied, wenn tatsächlich der Abstieg kommen sollte, jetzt gehen wir einfach mal davon aus, im Sommer dann nicht eine einfachere Entscheidung sein, zu sagen, beispielsweise, komm, reiß die beiden Dächer da noch ab, damit sie uns nicht auf den Kopf fallen. Aber dann lassen wir die Hütte erstmal so stehen und wenn irgendwas total baufällig ist, sperren wir es halt, weil für die Regionalliga muss das reichen für euch. Weil mehr als ein paar Tausend kommen dann eh nicht und kommt erstmal wieder hoch, bevor wir das ganz große in Angriff nehmen.
Ja, ganz genau. Also ich denke, solche Vorschläge werden dann kommen, wenn man dann das Worst-Case-Szenario mal bis zum Ende malt und es wirklich um den Abstieg am Ende geht. Ich meine, wenn wir uns die sportliche Situation aktuell mal anschauen, stehen wir mit 10 Punkten nach 12 Spieltagen da. Wenn man das mal hochrechnet, landen wir nach 38 Spieltagen bei 30, 31 Punkten. Ich habe vorhin spaßeshalber nachgeschaut. Halle ist letztes Jahr als Viertletzte abgestiegen mit 40 Punkten. Diese Marke muss man also scheinbar Minimum erreichen. Mit unserer Hochrechnung kommen wir da leider nicht ganz hin. Dementsprechend muss man sich natürlich mit dem Ziel, mit dem Abstieg aktuell leider befassen und auch diese Thematiken durchsprechen. Ich meine, jetzt sind die Planungskosten freigegeben. Jetzt darf tatsächlich erstmal geplant werden. Das Geld ist frei. Was dann jetzt im Fall der Fälle passiert, ich denke mal, das steht so ein bisschen in den Sternen, aber ich glaube, dass wir alle eine ähnliche Haltung dazu haben, dass wir versuchen müssen, dieses Stadion aufrechtzuerhalten. Wenn wir dann in der Regionalliga Nord ein Jahr ohne Dach spielen, dann stehe ich da trotzdem.
Ja, ich glaube, also wir müssen ja auch bedenken, dass Fußball ja immer Woche für Woche gedacht wird. Jetzt gerade ist es recht leicht, drauf zu schimpfen und über einen Abstieg zu sprechen. Ja, klar, weil es einfach bisher scheiße läuft, müssen wir nicht drüber herumreden. Die Mannschaft ist aber in einem Aufwärtstrend. Wir haben jetzt auch Gegner vor der Brust, wo man endlich mal den Bock umstoßen kann. Also Rostock ist absolut schlagbar. Saarbrücken war es eigentlich auch schon. Die hatten Unterstützung vom Schiri. Und auch später, da kommt dann noch sowas wie Alemannia Aachen und dergleichen. Also wir können problemlos in einem Monat hier wieder sitzen. Und ich glaube, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Dann sind wir nicht mehr Letzter. Dann sind wir vielleicht schon nicht mal mehr auf den Abstiegsrängen. Und dann kann man auch plötzlich anfangen zu überlegen, okay, wie sieht's denn aus? Was geht nach oben noch? Also wir erinnern uns dran, vor ziemlich genau einem Jahr ist Schweinsteiger gekommen. Abstiegskampf wurde ausgerufen. Abstiegskampf wurde ausgerufen. Verzeihung. Wo sind wir am Ende gelandet? In der zweiten Liga. Das ist ja das Schöne und Schreckliche gleichermaßen beim Fußball. Es ist sehr dicht beieinander. Und nur weil es jetzt gerade mal eine schlechte Phase gibt, heißt das ja nicht, dass man auf Grundlage dieses kurzen Intervalls ja weitreichende Entscheidungen für die Zukunft treffen sollte. Ich glaube, da sind wir gut beraten abzuwarten.
Ich sehe das auch ähnlich, dass man natürlich mit einem gewissen Optimismus da rangehen muss und sich auch die Spiele jetzt gegen Saarbrücken und Bielefeld, die auch oben mitmischen, anschauen muss und ein positiver Trend zu sehen ist. Finde aber dennoch, dass man sich ehrlich machen muss und wenn ich Kaufmann zitiere und sagt, wir wollen uns in 3 Jahren, dieses Zitat, was immer alle nicht in den Mund nehmen wollen, wir wollen uns in 3 Jahren als Zweitligist etabliert haben, das nicht korrigiert wird, finde ich das schon zumindest diskutabel.
Da muss ich wieder aufpassen. Er hat konkret gesagt, wir wollen uns in 3 Jahren in der zweiten Bundesliga etablieren können. Das war das, was er wörtlich gesagt hat. Um da auch jetzt einfach nur die richtige Konnotation reinzubringen, haben wir ihn zuerst ein bisschen verkürzt zitiert und das dann aber hinterher auch gerade gerückt. Also er hat insofern ein bisschen eine andere Aussage, dass es natürlich ein bisschen mehr Raum lässt. Also ne, etablieren können kann auch sein, okay, wir gehen dann hoch und haben dann aber halt irgendwie ein paar Ideen, wie wir es machen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich, stand jetzt schon ein hehres Ziel, das ist klar. Aber vielleicht kann man zu dieser Stadiondebatte auch am Ende noch sagen, gibt ja auch Gegenbeispiele, ne? Jan Regensburg vielleicht, jetzt gerade aktuell Zweitligist, jetzt ist zwar Joe nicht mehr da und sie haben auch irgendwie ein bisschen ergebnistechnisch auf die Fresse bekommen, aber was die natürlich gemacht haben, die haben in der vierten Liga gebaut, das muss man ja auch mal sagen und haben es nicht...
Wir müssen ja gar nicht so weit weggehen, schauen noch nach Oldenburg,
ja,
die sind genau. Auch in der vierten Liga und gucken auch da eher noch nach unten zeitweise.
Ja. Und über die Stadt, über die wir gar nicht sprechen wollen hier, die haben ja ihren Planungen auch in der vierten Liga angefangen, insofern...
Die sind bestimmt auch bald wieder da.
Der Trend ist auf jeden Fall in dem Fall unser Friend.
Ja, aber also bevor wir jetzt mal, das würde ich nämlich auch gerne mit euch machen, auch mal auf diese sportlichen Gesichtspunkte gucken und wie ist es denn überhaupt so weit gekommen und was macht gerade Mut? Erstmal noch ganz kurz die Frage, ihr kennt auch viele Fans, ihr seid da gut vernetzt. In letzter Zeit bekomme ich immer wieder irgendwelche Hinweise, wie weit es denn in irgendwelche Regionalliga-Stadien ist und wo man da dann spielen könnte nächstes Jahr Ostern und ob das machbar ist für Fahrer, die jetzt vielleicht aus Koblenz kommen oder so. Grüße dahin. Wie ist da denn so die Stimmungslage? Hat sich das jetzt auch schon wieder nach, ich sag mal, dem Punktgewinn gegen Saarbrücken und dem halbwegs ordentlichen Spielen in Bielefeld beziehungsweise in München geändert? Oder, ja...
Es ist, glaube ich, immer eine Frage, wie man da fragt. Also ich habe dann auch den einen ominösen Kumpel, wenn der VfL verliert, dann sind wir direkt kurz vor Insolvenz, Abstieg und das Stadion wird abgerissen, wir sind auf dem Sportplatz. Aber wenn der VfL gewinnt, dann stehen wir mit einem Bein in Europa. Aber es gibt ja auch diejenigen Fans, die da, ich sag mal, ein bisschen realistischer drauf gucken und die das auch durchaus wissen. Und ja, genauso wie es Philipp ja gerade ein bisschen angerissen hat mit Blick auf Philipp Kaufmann, natürlich gehört es zur Professionalität des Jobs dazu, dass man sich bei so einer Tabellensituation auch mal nach unten orientiert und da schon mal so, ja, dann doch mal ein bisschen vorbereitet, damit man nicht komplett irgendwie im Regen steht am Ende. Das machen Fans natürlich auch genauso. Und natürlich guckst du da mal, wo in der Regionalliga Nord so gespielt wird und wo man eigentlich nur im NFV-Pokal hin muss. Also auch muss, wirklich. Mhm. Ja, aber also ich bleibe dabei, wir werden nicht absteigen. Ich bin guter Dinge, wie sich die Mannschaft in den letzten drei Spielen alleine entwickelt hat. Darüber müssen wir uns keine Gedanken machen.
Jetzt würde ich trotzdem gerne mal von Philipp, der hier mit einigen Zetteln auch angekommen ist, hast du ein bisschen vorbereitet. Sehr gut. Und auch hast die Spiel hast mal analysiert, wahrscheinlich auch so ein bisschen diesen Saisonstart und auch die Zeit jetzt. Pit Reimers, fünf Punkte hat er geholt, zwei Niederlagen, zwei Unentschieden, ein Sieg. Diese Entwicklung, die können wir gleich mal ein bisschen nachvollziehen, aber vielleicht nochmal zum Anfang der Saison. Was ist denn aus deiner Sicht, was hat denn aus deiner Sicht dazu geführt, zu diesem Saisonstart?
Ja, wenn ich da die Pauschallösung hätte, dann wäre Uwe noch im Amt, denke ich mal.
Dementsprechend, und du nicht spielender Co-Trainer in Wissingen, sondern beim VfL.
Hätten unsere Rollen tauschen können, genau. Ja, das ist natürlich ganz, ganz schwer zu beantworten. Also ich habe schon den VfL auch in der Anfangszeit stellenweise nicht so schlecht gesehen, wie wir es dann in der Tabelle abgebildet bekommen haben. Ich denke da auch an das Spiel gegen Unterhaching, wo wir 4-2 gewonnen haben, aber auch gleichzeitig natürlich an das Spiel gegen Cottbus, die jetzt oben an der Tabellenspitze sind. Das vielleicht auch nochmal zur Einordnung, warum man gegen so einen Gegner, liebe Grüße an Pele, 2-5 verliert zu Hause. Und da waren dann auch Unentschieden gegen die Zweitvertretung von Dortmund und Hannover dabei, wo es stellenweise auch ganz ordentlich aussah. Die sportliche Entwicklung jetzt unter Pit Reimers sehe ich aktuell noch nicht in allen Bereichen. Ich habe schon das Gefühl, gerade jetzt gegen Saarbrücken, dass Schritte nach vorne gemacht werden. Hat das System von Koshinat im 4-3-3 ja übernommen und verändert da gar nicht so viel. Ich glaube, das ist von außen betrachtet natürlich immer schwer zu sagen, aber dass er eine sehr gute und offene Kommunikationsweise mit den Jungs hat, was ganz, ganz, ganz wichtig ist in so einer Situation, was aber auch Uwe Koshinat konnte. Ne? Diese Kommunikation ist von beiden, glaube ich, relativ ähnlich. Man sieht aber auch, das meinte ich vorhin mit der Entscheidung, den Jonsson dann ins Tor zu stellen, dass der Pit Reimers schon auch den Ernst der Lage erkennt und versucht, dort Impulse zu setzen, wo es nötig ist. Er hat jetzt nach dem Spiel gegen Saarbrücken das erste Mal auch 7 Tage Vorbereitungszeit auf das Spiel gegen Rostock dann, was auch zuträglich sein könnte, dass es zumindest um das Spielsystem und seine Ansprüche an die Jungs zu etablieren, nochmal ein bisschen Zeit gibt. Dann rechnen wir 7 Spieltage weiter, sind wir in der Winterpause. Da hat er mal 4 Wochen, um sich wirklich mit den Jungs vorzubereiten auf eine knackige Rückrunde, wo man schon sagen kann, ja, das macht ein bisschen Hoffnung, dass es da Möglichkeiten gibt, Sachen zu trainieren. Wenn wir jetzt, Thomas hatte das schon richtig gesagt, auf Rostock treffen, ein Gegner, der auch da unten in der Krise steckt, den man aktuell wahrscheinlich schlagen muss, um unten rauszukommen, darauf die Woche dann bei Kickers Emden spielt, hast du schon die Möglichkeit, aus 2 Spielen etwas Positives mitzunehmen. In allererster Linie müssen das aktuell Punkte sein, in zweiter Linie aber auch einfach ein Gefühl. Und ich glaube, das ist gerade ganz, ganz wichtig, dass jeder einzelne Spieler das Gefühl hat, ein Spiel auch gewinnen zu können. Weil das ist, denke ich mal, eins der großen Probleme, was dem einen oder anderen abhanden gekommen ist. Diese Siegermentalität, das Gefühl, dass wir jeden Gegner schlagen können. Diese Liga ist sehr komplex und sehr, sehr herausfordernd. Aber der Anspruch eines Absteigers sollte es natürlich schon sein, selbstbewusst in ein Spiel gehen zu können. Und das war einfach nicht immer der Fall. Man hat schon bei dem einen oder anderen Verunsicherungen gespürt. Und dementsprechend, habe ich es eingangs gesagt, finde ich es vollkommen in Ordnung, wenn man sieht, ein Spieler ist nicht bei 100%. Und das war bei Richter vermeintlich der Fall, schwer zu sagen, aber dann den Impuls zu setzen, dort eine Veränderung zu gehen und den Jungs auch zu zeigen, wenn einer nicht bei 100% ist und nicht das bringen kann, was wir aktuell brauchen in dieser Situation, dann muss jemand anderes spielen. Und das finde ich vollkommen nachvollziehbar und lässt mich auch hoffnungsvoll auf die nächsten Wochen blicken.
Wenn wir nochmal in den Sommer schauen, gab ja, wie viel waren es? Ich glaube 39 Kadermutationen, hat Philipp Kaufmann gesagt.
Nach dem vollzogenen Ligawechsel.
Genau. Mhm. Wie hast du denn die Transferpolitik im Sommer wahrgenommen? Wir haben neulich mal so ein bisschen versucht, ein Zwischenfazit zu ziehen und haben halt dann als These in den Raum gestellt, dass Simakala, Niehoff, Zwartz, also vor allem Simakala, aber danach auch noch Niehoff und Zwartz vielleicht gelungene Transfers sind, aber beim Rest auf jeden Fall noch Luft nach oben ist.
Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!